Servus.
Wollen wir wieder?
Wir wollen. Ich muss mal eben natürlich was aufmachen hier, einen Tab. Damit man immer, du weißt, ich muss ja bei dir mal mit Kompetenz glänzen. Und damit herzlich willkommen.
Beim Kompetenz-Podcast Allianz Brisanz.
Ja.
Die Grüße gehen jetzt ganz schnell mal raus nach oben, Stroh. Ist der Tab jetzt offen?
Ja, ich habe hier 8 Tabs offen.
Ja, siehst du, ich habe original 1 Tab offen.
Ja, das ist OnlyFans.
Ja, genau. Von Allianz Brisanz.
Ja, und wir kommen zum Teil 1 unserer Besprechung der Saison oder des letzten Spieltages. Und dann kommt ja die große Analyse noch.
Ja, die große Analyse kommt. Da haben wir auch, kann man schon verraten, mittlerweile einen Gast. Der ist auch nicht ganz unbekannt. Wer, das halten wir natürlich noch im Nebel verborgen. Aber da wird die große Analyse wird noch folgen. Ja. Aber ich glaube, so 1-2 Sätze kann man ja schon mal allgemein verlieren gleich.
Ja,
ja, Daniel, fangen wir mal unten an.
Unten?
Der HSV, ja, also unten, aber trotzdem oben, weil ihr seid ja diesmal relativ weit oben in der Tabelle nach 34 Spieltagen gelandet. Mhm. Hast du das Spiel gegen Fürth noch zu Ende geguckt?
Ah, ich war zwischenzeitlich echt sauer, aber ich habe es dann doch zu Ende geguckt. Zumal ja, ich sag mal, in der letzten Viertelstunde haben sie dann ja angefangen, das Spiel etwas ernster zu nehmen. Und da hatte man das Gefühl, jetzt wollen sie es doch irgendwie noch wuppen. Ich glaube, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, dass Köln das so klar biegt. Ich übrigens auch nicht. Also da hat sich dann doch gezeigt, der Friedhelm-Effekt greift.
Trotz dessen, dass Tim Lemperle alles dafür gegeben hat, dass dann noch ein paar Nebenkriegsschauplätze für Unruhe sorgen konnten. Muss man ja sagen. Also das war schon eine Story. Also Hammer.
Was da abgegangen ist, das weiß ich nicht im Detail, will ich auch vielleicht gar nicht wissen.
Nee, wollen wir auch gar nicht werten. Nee. Es gab einen Zwischenfall und ich glaube, das reicht auch. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann das ja selber sich ersuchen.
Ja, ich find's einfach.
Aber ja, Köln, wie du sagtest, Köln hat das relativ klar gegen Kaiserslautern gezogen. Und der HSV leider ja dann gegen Fürth, sag ich mal, das letzte Mal in Liga 2 ausgerutscht, aber der Ausrutscher tat ja jetzt nicht ganz so weh, oder?
Also wenn ich wurde schon jetzt, ich glaube, 10 oder 12 Mal darauf angesprochen, dass wir nur Zweiter geworden sind. Also es fängt jetzt schon an, dass man das Haar in der Suppe sucht. Und genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Also das Problem ist, ich sag's mal, ich fange mal erstmal an. Also ich fand eigentlich schade, dass man das Spiel, ich fand das in der ersten Halbzeit, da haben viele geschrieben, war doch okay, ja, war okay. Aber es war halt nicht diese Energie natürlich mehr da, die man sonst erwartet. Was ich auch irgendwie nicht verstehe, weil jetzt kann man doch sowas von befreit aufspielen gegen einen Gegner, der eigentlich noch ums Überleben kämpfte. Da muss man noch viel mehr Mut auf den Platz bringen und viel mehr Courage. Ich hab das ehrlich nicht verstanden. Ich habe auch die Aufstellung nicht verstanden, warum spielt Selke nicht von Anfang an, sondern Glatzel dann plötzlich. Also, obwohl Polzin gesagt hat, dass er eigentlich die Besten aufstellen möchte, hat er dann Glatzel gebracht von Anfang an und das hätte ich zum Beispiel nicht gemacht, sondern gleich diesen Leader drauf und dann Vollgas und dann, was weiß ich, 2-0 zur Halbzeit und die Sache ist gegessen. Also erst am Schluss haben sie sich dann reingehauen und dann hätten sie ja auch fast das 3-3, also das. Warum da der AR einschreitet, keine Ahnung. Also es war wirklich, keine Ahnung, was das für ein Zupfer war, mal wieder. Hat man es dann wieder zurückgenommen, sonst hätten sie 3-3 gespielt, dann hätte man 60 Punkte gehabt. Jetzt hat man unter 60 Punkte, 59 Punkte. Also als Zweiter geht man jetzt hoch. Und ich finde ja auch, und das ist der Punkt, dass wir eine viel bessere Saison eigentlich gespielt haben als Köln. Also Köln war ja immer so gefühlt, diese knappen Siege und dann kam Krise 1, Krise 2, Krise 3 und Trainerentlassung dann zum Ende hin noch. Und man hatte ja das Gefühl, die können sogar noch Dritter oder Vierter werden. Jetzt stehen die plötzlich vorne mit 20, nee, über 25 Toren weniger als der HSV, die die beste Offensive haben, und wir sind Zweiter. Und ja, das ist halt, ich finde, es ist ein Titel, der kommt dann auch ins Museum. Du hättest auf dem Rathausmarkt diesen Titel, die Schale hochhalten können. So hat nur Selke seine Torjägerkanone hochhalten können. Und ich habe es auch bei einem Podcast schon wieder gehört, das ist ja völlig egal, ob wir Erster oder Zweiter sind. Nein, ist es nicht, weil es sind 2 Millionen weniger, die wir jetzt haben können, 2 Millionen mehr. Und ich glaube, in so einer Situation, wenn du aus der zweiten Liga hochkommst, da bist du schon aufs Geld angewiesen. Und diese 2 Millionen, die hätten wir wohl gerne genommen, würde ich mal sagen. Man hat
also du als HSV-Vorstand hättest erstmal die Jungs ein Wochenende über den Kiez geschickt und eine Alster und erstmal Pfandflaschen sammeln, damit die 2 Millionen in die Bilanz reinkommen, oder wie?
Nee, aber du kannst das natürlich nicht. Aber Kunz war übrigens auch not amused. Also er hat auch gesagt im Rathaus noch, dass er es auch jetzt nicht so toll fand. Aber man muss es halt in Relation setzen nach 7 Jahren und diesen gescheiterten Versuchen. Wenn man das in diese Relation setzt, diese Jahre, dass wir immer Dritter, Vierter wurden und immer so knapp gescheitert sind, ist das natürlich jetzt der Erfolg, Zweiter zu werden, aufzusteigen, ganz klar. Wir freuen uns alle. Ich finde auch, dass wir feiern sollen. Alles gut. Ob man jetzt dann auch mit dem Traktor durch die Stadt, weiß ich nicht, keine Ahnung, sollen sie machen. Alles gut. Nur, ich sag mal, das ist ja immer so ein bisschen so, man ist beim HSV, gerade die viele Fans auch, haben so eine schnelle Zufriedenheit. Und so eine Ambitionslosigkeit ist dann auch da. Okay, wir haben das jetzt geschafft und jetzt ist alles scheißegal, so nach dem Motto. Ich finde, das ist immer noch ein Spieltag, da ist ja auch ein Wettkampf, es ist ein Wettbewerb. Man muss immer als Leistungssportler nach dem Maximum streben, und ich möchte das als Fan eigentlich auch, dass sie immer, egal und sei es noch so aussichtslos, oder dass sie immer das Beste geben und immer versuchen zu gewinnen. Punkt. Es sieht einfach auch geiler aus, wenn du als Erster hochgehst. Aber es ist genau wie mit dem DFB-Pokal. Die Diskussion haben wir auch, wo ich auch immer sage, ich habe die Feier da auf dem Rathaus gesehen, hab nur gedacht, was passiert denn, wenn der HSV tatsächlich mal einen Titel holen sollte oder DFB-Pokal? Die machen die Stadt auseinander. Also es ist da so eine Wucht und Energie.
Ja.
Und das muss man doch sehen, oder das muss man doch als Motivation auch sehen und was da alles möglich ist. Und ja, das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, aber am Ende ist jetzt sind wir hoch und fertig aus und gut ist. Am Ende guckt da wahrscheinlich keiner mehr drauf, aber für mich bleibt so ein bisschen so ein kleiner Makel, der da jetzt steht.
Long story short, also bist du trotzdem noch irgendwo zufrieden, das hätte aber weitaus schöner sein können, ne?
Also ich bin halt froh, ganz ehrlich, ich musste diese Rathausgeschichte jetzt nicht unbedingt haben, hätte ich auch zeitlich gar nicht geschafft, aber ich war echt froh, dass ich im Stadion war beim Ulm-Spiel, weil das war wirklich die Eruption von allem. Na, das war auch diese spontane Geschichte, ich bin froh, dass ich da war und das jetzt sozusagen in meinem Kopf abgespeichert habe. Das war einfach geil und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was die Sommerpause bringt. Und es gibt ja noch eine zweite Sache, über die ich mich auch derzeit noch aufrege, das ist ja die Causa Magath. Ich weiß nicht, ob das...
Ja, da habe ich gar nichts von mitbekommen. Ja. Ich habe nur irgendwie gesehen, dass Magath auf einmal wieder in den Medien stand.
Ja.
Ich habe immer gedacht, lass mal die Finger davon, Daniel wird mir das schon erklären.
Ja, er hat sich beworben als EV-Präsident, also Nachfolger im Grunde von Cello.
Mhm.
Und als EV-Präsident hast du eigentlich mit dem Profifußball, mit der AG, eigentlich nicht viel zu tun. Also du bist sozusagen der Präsident des gesamten Vereins und musst dich um alle Abteilungen kümmern.
Und du bist Spielmacher beim HSV 3, oder nicht?
Ja, genau, das kann man noch machen.
Würde Magath diese Rolle denn noch gerecht werden?
Bitte?
Würde Magath dieser Rolle denn noch gerecht werden? Hat er noch was im Fuß?
Also, so wie der aussieht, ist er immer noch fit, ey. Hohen Alter, aber... Ja, was mich halt ein bisschen aufregt, jetzt haben sie, der Beirat hat jetzt verboten, oder hat gesagt, seine Bewerbung, das reicht nicht aus, er wird gar nicht erst zugelassen zu dieser Wahl bei der Mitgliederversammlung. Darum dreht sich auch heute die Diskussion bei Twitter, bei X, besser gesagt. Und ich habe da halt eine ganz klare Meinung. Ich finde, mein erster Post war, so geht man mit einer Vereinslegende eben nicht um.
Ja.
Und, es ist aber so, dass sehr viele und gerade Jüngere, ich glaube, mit diesem Namen einfach nur noch verbinden, Medizinbälle und alles Schlechte, was Also irgendwie alles, es ist halt sehr von Klischees geprägt. Er erfüllt halt so ein Klischee, so ein typisches, und nur darum geht es eigentlich. Und deswegen wird er abgelehnt. Ich hätte mir schon gewünscht, dass er zumindest mal sein Konzept vorstellen könnte, weil ich sportliche Kompetenz wird er definitiv haben. Und was er mit dem Verein machen möchte, dass dieser auf der Mitgliederversammlung, ich hätte es mir zumindest gerne angehört. Ich bin jetzt gar nicht so, ich sage jetzt nicht, ich hätte ihn als Mitglied gewählt oder so, aber zumindest, dass man ihm die Chance gibt, sich vorzustellen, das ist man so einem Mann deutlich schuldig. Und es gibt so viele, ich kriege hier solche Shitstorms auch teilweise zurück, und der will nur Macht und weißt du, diese ganzen Geschichten und da frage ich mich dann auch. Also, ihr wart alle nicht dabei, was der Mann auch für den Verein geleistet hat. Ich meine, nicht nur als Spieler, sondern da hat auch noch als Trainer ja einen Erfolg zu verbuchen. Und er ist einfach mit dem Herzen dabei. Und du merkst ja auch, dass er unbedingt in dem Verein irgendwas noch machen möchte, weil
Ja.
dieser Verein ihm so am Herzen liegt. Und nicht zumindest sollte man noch zumindest mal anhören, was er da vorhat. Aber die lassen ihn gar nicht erst zu. Ich glaube, dass es auch ein Politikum ist. Und wir wissen alle gar nicht die Gründe so richtig. Und warum er jetzt nicht so zu. Die sagen natürlich, ja, er hat gar nicht sich auf die Sache vorbereitet, inhaltlich, keine Ahnung. Aber das steht dann so im Raum, und ich würde aber gerne von ihm selbst hören, was er vorhat. Und diese Chance wird ihm genommen, und das weiß ich nicht. Und das ist halt mein Ausgangspunkt, dass ich sage, eigentlich musst du so einen Mann zumindest mal anhören und was will er jetzt eigentlich? Und dann kannst du immer noch sagen, finde ich gut oder finde ich scheiße und abstimmen. Aber das wird gar nicht erst gemacht. Und das ist so mein Punkt, der nervt mich auch ein wenig. Wobei ich ja per se ganz gut finde, dass Richie Goltz als Vizepräsident kandidiert. Ich bin mal gespannt, ob sie den wenigstens zulassen. Ich glaube, ist zugelassen, aber da mal gespannt, was der vorhat, weil er hat dann natürlich auch eine hohe sportliche Kompetenz. Ja, und das sind so Dinge, die spielen jetzt auch noch eine Rolle beim HSV. Und deswegen, das sind so die zwei Punkte, die mich beschäftigt haben. Man kann gar nicht sich so ganz auf den einzig und allein auf den Aufstieg konzentrieren und freuen, aber das vielleicht kommt das noch.
Ja, genau. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das ja auch mit den ersten Verpflichtungen etc. Und das ist ja
Ja.
nun mal dann das Ding, was jetzt dann halt auch bald losgeht. Beim HSV kann ich mir vorstellen, wird nämlich, glaube ich, auch noch sich das Karussell ein bisschen drehen müssen, vielleicht auch, um erstligareif zu sein. Also nur eine ganz, ganz kurze Einschätzung von dir, Daniel. Mit dem aktuellen Kader, Bauchschmerzen, muss da Verstärkung rein und
Ja.
wie hoch denkst du, ist die Chance, dass Davy Selke noch bleibt?
Also ich finde, die schwindet immer zunehmend. Also so, auch wenn ich habe ihn mir mal angeguckt, er sieht so ein bisschen so aus, also hat sich sehr gefreut, aber irgendwie so auch hat er das Gefühl, innerlich verabschiedet er sich auch schon so fast so ein bisschen wehmütig, so sah das aus. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ich habe jetzt gelesen, die Klausel haben sie ihm ja irgendwie, er wollte, dass man die Klausel wegnimmt, so dass es sich automatisch verlängert, damit er sich mehr auf den Fußball konzentrieren kann. Die ist wohl weg. Also rein theoretisch, wenn jetzt ein Verein käme, könnte man ihn verpflichten. Die Verhandlungen laufen wohl. Er will immer noch 3 Jahre und 1,8 Mille. Mit 30, also sein Alter, ich kann verstehen, dass der HSV da Bauchschmerzen hat, ne? Aber es gibt ja sowas wie Kompromisslösungen. Warum macht man nicht einen Zweijahresvertrag mit einer zusätzlichen Option auf ein Jahr, keine Ahnung, zum Beispiel? Und man ist jetzt in der ersten Liga wieder, natürlich steigen da auch die Ansprüche. Aber man muss natürlich sagen, ohne Selke, das hätte ich nie gedacht, dass ich das am Ende dieser Saison sage. Wir haben ja am Anfang immer Scherze drüber gemacht, aber der ist ja nun natürlich der Baustein, warum wir das überhaupt geschafft haben. Also mit seinen Toren, Torschützenkönig. Vor allen Dingen aber nicht nur das, weil der ja auch absoluter Teamplayer war. Der hat die Mannschaft richtig zusammengeschweißt. Das ist ja auch das, was ich sagte, warum er entführt jetzt nicht gespielt hat. Der hält die Mannschaft zusammen. Das ist einer, der vorangeht. Und ich finde, jetzt nach so einer Saison muss man dann auch als Verein sagen, komm, du hast das so geil gemacht und wir sind von dir überzeugt, das wird in der nächsten Saison noch besser werden. Und oder es wird natürlich anders werden, aber wir sind überzeugt, dass es mit dir klappt, auch in der ersten Liga. Und weil das matcht ja offensichtlich aktuell. Und deswegen bin ich schon der Meinung, man sollte ihn verlängern und Glatzen natürlich behalten. Und vielleicht noch einen dritten Jungen dahinter. Ne? Ich meine, klar, wir haben Otto Stange, aber ob der jetzt erstligatauglich ist, das weiß ich nicht. Aber den könnte man immer noch verleihen und dass man dann irgendwie, was ich habe so, wie heißt der, Tresoldi gehört von Hannover und es werden schon die ersten Namen, gehen schon durch. Das ist aber jetzt die Phase, wo Plätti durchdreht, oder?
Ja, genau, Plätti, obwohl, ja. Je eher der Deadline-Day kommt, da ja. Dreht er ja immer vollkommen durch, aber
ja.
Also ich sag mal so, er läuft sich mittlerweile warm.
Er läuft sich warm und ich finde der... Die Personalie sollte man schnellstens lösen. Ich glaube, dass Reis zum Beispiel auch ein großer Baustein, auch ein super Spieler, dass der, habe ich auch mein Gefühl, gehen wird. Der hat sich auch noch nicht klar committed zur ersten Liga HSV, also weil er, glaube ich, international spielen möchte und in die Nationalmannschaft will. Wäre auch ein herber Verlust, wenn er gehen würde. Also da würde dann auch etwas entstehen. Und natürlich Innenverteidigung ist ein ganz großes Thema. Ich finde aber auch auf dem Außenpositionen müssten wir auch nochmal was machen, zumindest immer einen Spieler dahinter haben. Klar, Dompe, Muheim, das läuft soweit, das ist okay. Das wird, glaube ich, auch in der ersten Liga funktionieren, aber du brauchst halt natürlich dann immer noch einen zweiten, so der im Grunde dann 1:1 das ersetzen kann und ohne großen Qualitätsabfall weiterspielen kann. Also da ist schon einiges zu tun. Also da denke ich, bis auf Sturm, wenn Selke bleibt, Tor mit Heuer Fernandes hat eine super Saison gespielt, aber ich glaube, Raab wird gehen, da braucht man dann auch noch einen zweiten guten Mann.
Tom Mickel ist auch noch da.
Ja. Ja, das stimmt ja. Natürlich. Ja, hast du recht, aber ich glaube, der wird dann als vierter Mann hinten dran stehen.
Ja, dem kann man auch die Nummer 2 nochmal zutrauen, finde ich.
Also es ist viel zu tun. Kunst hat heute irgendwie, ich habe gelesen, ideal wäre, man hat auf jeder Position immer ein Backup sozusagen und dann noch einen Jungspieler hinten dran sozusagen. Ne?
Mhm.
Ja.
Ja gut, mit der U21 und der Nachwuchsabteilung ist natürlich so die dritte Reihe dann eigentlich ganz gut abgedeckt, denke ich mal. Aber Baustellen sind da. Wann kommt denn der erste Neuzugang oder wann kommt die Vermeldung von Selke? Was denkst du? Wie lange zieht sich das noch beim HSV?
Boah, ich glaube, das dauert noch. Es könnte noch 2 Wochen dauern, glaube ich.
Ich glaube allgemein, dass das Transferfenster, du hast ja sonst schon irgendwelche Vorvermeldungen oder Kaufoptionen, die gezogen werden und all diesen ganzen Quatsch. Ich glaube, dieses Jahr wird das nochmal ein bisschen spannender, weil du hast ja nochmal so ein Zusatzfenster Anfang Juni für diesen... für diese Club-WM oder Anfang Juli? Nee, Anfang Juni. Und deshalb hast du irgendwie vom 1. bis zum 10. hast du ja Zeit, nochmal zusätzliche Spieler zu registrieren und bla bla bla. Ich glaube, das wird alles tatsächlich ein bisschen spät. Ich glaube, so richtig in Fahrt wird der Transfermarkt erst Mitte Juli aufnehmen, denke ich. Wenn dann so die Club-WM am Laufen war und dann so die ersten Sachen sich tatsächlich abzeichnen. Also ich bin gespannt, was es wird. Bei Werder sieht es nicht ganz viel anders aus. Und ich glaube, dann können wir auch so den Bogen spannen, oder?
Ja.
Zum SV Werder. Wir wollen ja nicht ganz so groß heute analysieren. Das wollen wir uns noch aufheben für die kommenden Wochen, wenn wir dann zur großen Analyse ausholen. Was hast du denn noch vom Bundesligaspieltag am Samstag mitbekommen?
Oh, relativ viel eigentlich. Ich habe mir die Konferenz angeguckt. Und eigentlich... war da eine große Überraschung bei? Werder gewinnt 4:1, ist das, ja, das war eine Überraschung, oder?
Ja, doch, also irgendwie schon. gerade gegen den Angstgegner Heidenheim.
Ja.
Es ging theoretisch um nichts mehr. Man hatte rein rechnerisch, wäre da noch eine Möglichkeit gewesen, wenn du den Bundesliga-Rekord von 12:0 geschlagen hättest und Mainz und, wie war das noch, Leipzig hoch hätten verlieren müssen. Dann hätte das Ding auch vielleicht umschrauben können auf Platz 6, aber ja, Mainz hat sich souverän durchgesetzt im Rennen. Leipzig hat nochmal gepatzt und somit Leipzig dann nicht europäisch vertreten. Werder hat die letzten Hoffnungen natürlich nochmal hochgeschoben. Man hat seine Aufgaben erledigt, hat Hoffenheim den Arsch gerettet. Selber 4:1 gewonnen und somit in den TV-Tabellen, glaube ich, nochmal ein paar Millionchen reingeholt für die nächsten Jahre. Mhm. Ja, war schon überraschend, muss ich sagen. Also, dass das dann doch so deutlich wird, hätte ich nicht mehr gerechnet. Dass, was dann aber nach dem Spiel so losgetreten worden ist, von wegen Personalie Duxch zum Beispiel, War dann viel überraschender meines Erachtens, denn man hat dann doch sehr schnell nach Abpfiff irgendwie klar kommuniziert bekommen. Ja, bei Dux, der hat nicht nur ein Preisschild, da gibt es wohl jetzt schon erste lose Gespräche mit Interessenten und er ist auch nicht abgeneigt und das wird dann doch wohl irgendwie, ja, gegen Ende gehen. Werder ist ja auch noch darauf angewiesen, so ungefähr 7,5 Millionen einzunehmen bis Ende Juni, um eine positive Bilanz zu ziehen, beziehungsweise ausgeglichene Bilanz zu ziehen. Das ist natürlich noch eine ordentliche Summe, die da reinsteht im Raum. Dux bringt vielleicht mit Glück 3,5 Millionen rein, je nachdem, wie clever Fritz oder Niemeyer oder beide zusammen da verhandeln. Viel Vertrauen habe ich in die beiden Hannepiepen ja leider nicht. Aber das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, zufrieden, denke ich mal, wäre jetzt die nächste Frage von dir an mich gewesen. Ja, ich glaube, hätte man mir das gesagt, wer da die Saison erreichen könnte oder wird. Die Punkteausbeute ist natürlich auch ganz schmackhaft gewesen. Ja, hätte ich genommen vor Anfang der Saison, aber, und das habe ich glaube ich letzte Woche auch schon angesprochen, wenn man sich so andere Portale anguckt, wie die wahre Tabelle oder einfach mal so in die Schwächephasen reinguckt, wo man wirklich ungünstig irgendwelche dummen Spiele verloren hat oder so. Es wäre viel, wirklich viel mehr drin gewesen. Ist natürlich bitter, dass man jetzt die zweite Saison hintereinander das europäische Geschäft verpasst hat, aber ich glaube auch, das ist auch bei vielen der Tenor, Europa wäre ein Tick zu früh gewesen. Und ja, jetzt Umbruch machen und hoffen, dass das alles gut und schnell funktioniert und dass der Transfermarkt doch vielleicht eher ins Rollen kommt, zumindest bei Werder. Dann dementsprechend die nächste Saison, endlich die Saison ist, wo man dann in der darauffolgenden Saison endlich gegen Flora Tallinn spielen kann.
Ah ja, also das
Ne?
ist der sogenannte Fünfjahresplan, oder?
Ja, keine
Ja.
Ahnung, ob das geplant ist oder ob das einfach nur Glück ist bei Werder im Moment. Also, keine Ahnung. Aber
Aber
da draußen stehen
nächstes.
ja auch ein paar Personalien im Raum. Ich
Ja.
hatte ja schon Dux angesprochen. Ole Werner hat natürlich noch eine Ausstiegsklausel jetzt.
Da
Und
wollte ich gerade fragen, der Umbruch soll der mit oder ohne Werner stattfinden?
also, ich denke mir, der soll mit Werner stattfinden. Es gibt ja eigentlich keinen Grund, ihn jetzt großartig zu entlassen. Er hat ja nun wirklich von Saison zu Saison dafür gesorgt, dass man sich stetig entwickelt hat und auch stetig verbessert hat. Wenn man mal bedenkt, was der für ein Trümmerhaufen da im November 21, glaube ich, war das, übernommen hat, nachdem der Anfang vom Ende war und der Impfskandal und hast nicht gesehen, das war ja auch nochmal, also
Ja.
was er da übernommen hat, was er dann noch damit rausgeholt hat, den Direktaufstieg wieder geschafft hat, relativ souverän, denke ich mir mal, die Klasse gehalten hat in der ersten Bundesliga-Saison, dann das zweite Jahr an Europa angeklopft hat, das zweite Jahr oder das dritte Jahr dann hintereinander auch wieder die Punkteausbeute nach oben geschraubt hat, wieder an Europa angeklopft hat. Also es gibt genug Argumente für Werner. Ich glaube aber, Werner weiß auch mittlerweile seinen Wert. Und ich glaube auch, Werner ist längst nicht mit allen so zufrieden, was da manchmal so vom Verein aus fabriziert wird. Da sind wir wieder bei Clemens Fritz und Peter Niemeyer. Ich glaube, Niemeyer kann da noch weniger für, aber Fritz, glaube ich, so mit Scouting-Abteilung etc. Da ist ja jetzt in den letzten Jahren nicht viel Gutes bei rumgekommen. Wenn man sich mal so den Stammkader anguckt, ist da ja noch echt viel bei aus der ersten Bundesliga-Saison, beziehungsweise auch aus der Aufstiegssaison. Man hat jetzt so, ja, Jung und Veljkovic, die gehen jetzt, die waren natürlich dann auch noch große Stützen in der Zeit. Also der Umbruch wird jetzt halt herbeigeführt, weil einfach auch Verträge auslaufen, weil es auch Zeit ist. Und ich glaube, dass Werner da auch einen massiven Anteil haben möchte in der Kadergestaltung, beziehungsweise dass ihm auch bestimmte Sachen wirklich zugesichert werden, dass das dann auch passiert und nicht einfach nur geredet wird und dann passiert nichts. Oder es werden irgendwelche hirnrissigen Transfers getätigt, dass man noch einen, keine Ahnung, André Silva von RB Leipzig ausleihen muss auf dem letzten Drücker und da nochmal 1,5 Millionen Euro mit verbrät oder so, keine Ahnung. Ja. Von meiner Seite aus beantworte ich mit Werner, aber Werder sondiert anscheinend auch schon den Markt nach neuen Trainern, falls es nicht klappen sollte.
Artem Moss ist noch frei, oder?
Bitte?
Artem Moss ist noch frei, oder?
Lebt er überhaupt noch oder schraubt er noch an seinem Rollator rum?
Aber nächste Saison wird natürlich auch, musst du ganz klar auch mal sagen, ja, schwieriger, wenn ja die Schwergewichte Köln und vor allem der HSV in die Liga kommen.
Ja, da kommen jetzt keine Piepenvereine hoch wie Kiel. Also, ich will jetzt Kiel damit nicht denunzieren, um Gottes Willen. Ich fand das ganz schön, dass die jetzt mal endlich ihr Jahr oben hatten, dass jetzt Schleswig-Holstein auch endlich mal einen Bundesligist hatte.
Ja.
Alles schön und gut. Und Kiel darf auch gerne nochmal wiederkommen in der Bundesliga. Ich glaube, die haben die Bundesliga auch auf ihre Art und Weise bereichert. Aber es ist halt dann doch nochmal was anderes, wenn da der HSV oder der 1. FC Köln hochkommt. Wer weiß, vielleicht kommt noch das nächstgrößte Schwergewicht mit SV Elversberg hoch. Also dann schlottern endgültig die Knie. Ne?
Aber mir fällt gerade eine Sache ein bei diesem ganzen Spieltag, vor allem auch in der zweiten Liga, die wir gar nicht erwähnt haben. Du hast ja wohl mitgekriegt, dass es das Comeback, das Sensations-Comeback eines Spielers gab. Nach,
ich soll, glaub, ich jetzt, soll ich jetzt dieses Foto nochmal von ihm raussuchen, wo er mit seiner Mutter...
Also, ey, da musste ich echt schmunzeln. Und er hat ja vor allen Dingen, und das Geile ist, der hat ja auf Schalke sogar noch die letzten 20 Minuten oder so, der war der beste Spieler, weil er
ja.
Und das kann man ja auch sagen, das hat er ja immer gehabt, Mentalität und Wille und Bock. Der hat ja Bock, Fußball zu spielen. Und der hat diese ganze Mannschaft sowas von vorgeführt. Ne? Die Fans haben ihn ja abgefeiert ohne Ende, weil der war der Einzige, der da irgendwie noch Bock hatte, irgendwas zu reißen.
Ja.
Das zeigt eigentlich den Zustand dieses Vereines total richtig an, ey.
Ja, ich bin auch gespannt, was das Projekt SC Schalke 04 nächste Saison noch ja, so mit sich bringt und auf sich zeigt. Das ist natürlich immer noch so ein Big Fish vom Namen her, aber ich glaube, so langsam bricht das Kartenhaus da auseinander und ich glaube, das wird immer schwieriger.
Das glaube ich allerdings auch. Das wird aber auch, ich werde auch die zweite Liga, also zwar nicht mehr ganz so intensiv wie sonst, aber ich werde sie weiter verfolgen. Ich glaube, es wird ganz interessant, so mit Bochum, Bielefeld, Dresden, könnte spannend werden. Aber dann sind wir vielleicht noch beim Punkt, morgen steht ja der richtige Blockbuster an.
Ja, der endgültige, der Endgegner, der Gegner.
Genau, die Relegation. Guckst du dir die eigentlich an?
Also wenn ich die Chance habe, ein Regionalliga Südwest-Spiel mir anzugucken, live im TV, dann mache ich das auch.
Ja.
Okay. Also ja, weiß ich. Also Elversberg spielt gegen Heidenheim in der Relegation. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst Heimrecht hat. Ich glaube, der krassen Heidenheim. Ja. Also Heidenheim spielt gegen Elversberg. Ja. Pest gegen Cholera, Not gegen Elend.
Ja.
Was will man jetzt? Daniel, jetzt mal die Frage an dich tatsächlich. Was willst du denn eher mit in der Bundesliga haben nächste Saison?
Ich würde sagen, es ist mir eigentlich scheißegal. Also ich keine Ahnung, wie sich Heidenheim, also klar, die hatten ja natürlich diese Dreifachbelastung. Aber ich weiß, dass wir gegen beide Vereine immer ziemlich scheiße ausgesehen haben, oft. Gegen Elversberg haben wir einmal, glaube ich, 1-0 gewonnen irgendwie, aber das war auch, also ich halte auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass eher Elversberg das ziehen wird, weil die sind wirklich stark, ne? Also die haben wirklich eine Top-Saison gespielt, da kannst du nichts, also die haben eine bessere Saison gespielt, würde ich fast sagen, als Köln und vielleicht auch als der HSV, also zumindest konnten stabiler irgendwie, auch wenn sie nur Dritter geworden sind, aber so vom Gefühl her.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wo die herkommen, ne? Also die haben ja einen regelrechten Durchmarsch gestartet, waren noch vor 3-4 Jahren noch in der Regionalliga, sind in der dritten Liga durchgerusht, als wären sie ein heißes Messer, das durch die Butter jagt. Und ich glaube, letztes Jahr waren sie auch schon in der zweiten Liga, bin ich da richtig? Ja, ne?
Ja, da waren sie irgendwie Elfter oder Zehnter oder so, aber es war ja auch schon.
Was ja auch schon achtbar ist für so einen kleinen Verein wie den SV Elversberg. Und jetzt auf einmal stehen sie vor der großen Bundesliga. Ich tippe mal ausnahmsweise gegen dich. Ich glaube tatsächlich, dass das Heidenheim das dann doch irgendwie zieht, weil da doch qualitativ viel mehr ein besserer Kader da ist. Und die Statistiken sprechen ja auch komischerweise in dieser Relegation immer für den Erstligisten. Aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Ich denke mir aus Werder-Sicht und weil nun mal der große Umbruch da ist, wird man sich nächste Saison vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen weiter nach unten umsehen müssen. Beziehungsweise ist das einfach so ein Schutzmechanismus, der dann auch losgeht. Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte und ich denke mir einfach, man muss noch gucken, dass man möglichst viele Vereine hinter sich lässt und ich glaube mir einreden zu wollen, dass wenn Heidenheim die Relegation übersteht, dass es denen ähnlich gehen wird wie VfL Bochum. Relegation überstanden, vielleicht auch mit Ach und Krach und dann nächste Saison dann der direkte Abstieg.
Ja.
Und ich glaube, das wäre auch im Interesse des HSV, oder?
Ja, ich kann das schlecht, also ich, wie gesagt, sie sind wirklich stark, aber ich kann mir das auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen, da passen 10.000 Leute ins Stadion, ich glaube, der Umbau soll irgendwie auf 15.000 erfolgen bis 2026, also die müssten ja auch erstmal irgendwie eine Zeit lang, glaube ich, in ein anderes Stadion, schätzt man das von Saarbrücken oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie die das machen wollen, weil die Kaiserlinde, Stadion an der Kaiserlinde ist das, glaube ich, das ist ja eine große Baustelle. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das. Also ich habe da ja schon Videos gesehen, wie die Fans da angekommen sind. Das ist ja auch infrastrukturell echt eine Herausforderung, da irgendwo überhaupt mal anzukommen. Und wenn da jetzt der FC Bayern kommt und ich weiß nicht was, wie die das alles wuppen wollen. Aber naja, gut, sollen sie mal machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann wahrscheinlich irgendwie mit dem FC Saarbrücken, auch wenn die auch aufsteigen, die könnten ja, die machen die Relegation zweite, dritte Liga, die ist ja noch spannender, ne? Braunschweig gegen, ja, mit zwei echten Schwergewichten, alten Traditionsvereinen, Braunschweig-Saarbrücken. Ja, wie die das da anstellen wollen, weil Elversberg ist ja, glaube ich, irgendwie so fast ein Vorort von Saarbrücken. Und
ja, sonst keine Ahnung. Homburg, ist das Bundesliga-tauglich eventuell?
Noch eher, würde ich sagen, die waren ja schon mal Bundesliga, FC Homburg.
Das
ja,
auf jeden Fall.
Ja, die waren ja, das war ja der große Skandal in den 80ern, die hatten ja die erste Kondom-Trikot-Werbung. Ja, das war ein großes Thema damals, das weiß ich noch.
Großer Aufschrei.
Aber das würde jetzt zu weit führen, dass jetzt, da sind wir wieder in unserem Philosophie-Modus. Ich sag, Elversberg wird es wuppen und ich würde mich auch freuen, wenn, dann sind die hinter uns und Pauli ist noch hinter uns und dann können wir dann Relegation spielen oder vielleicht auf Platz 15 landen.
Ja, gut, das klingt auch schon mal ganz gut. Dann noch dein Tipp, Braunschweig, Saarbrücken, die Relegation, die werde ich mir auch auf jeden Fall, also die werde ich mir eher angucken,
ja,
als die Erstliga-Relegation.
Aber, auch da halte ich Saarbrücken tatsächlich mit großen Chancen, weil die haben die Relegation gewonnen, weil Cottbus verkloppt hat am letzten, Pille Wollitz ist durchgedreht am letzten Spieltag. Die waren ja auf dem dritten, sind auf dem vierten abgerutscht und also die sind sozusagen, haben die Rele wieder gewonnen und Braunschweig hingegen hat ja sogar noch richtig einen von Latz gekriegt und die waren ja
auch, die sind auch klinisch tot, oder?
Ja, die haben den Trainer rausgeschmissen, den Scherning oder wie der heißt. Die haben jetzt, ich weiß gar nicht, wer da jetzt ist, keine Ahnung. Also da brennt der Baum. Deswegen glaube ich, dass Saarbrücken da ganz gute Chancen hat.
Da gehe ich mit.
Jo.
Und dann jetzt haben wir noch mal ein Ding. Jetzt haben wir noch ein Ding. Pokal ist ja auch am Samstag. Wir haben jetzt, also ab morgen ist wieder jeden Tag Fußball bis, ich glaube, Montag, nee, Dienstag.
Ja,
irgendwie auf jeden Fall fast jeden Tag wieder Bundesliga oder zweite Liga, Relegation, wie auch immer.
Ja.
Kommt die Sensation oder wird es langweilig?
Ich glaube, es wird enger als viele, also ich glaube, viele der erwarten ja, dass Stuttgart das so mal eben wegzieht. Jetzt glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass Bielefeld, die ja jetzt auch aufgestiegen sind, durchaus ein Potenzial haben, dafür eine Sensation, die absolute Sensation zu sorgen. Aber dafür, da mussten auch ein paar Dinge zusammenspielen, glaube ich. Also die müssen, entweder müssen eine lange Zeit das 0-0 halten, oder sie müssen tatsächlich sogar früh in Führung gehen. Dann, ich glaube, ist die Verunsicherung bei Stuttgart, weil Stuttgart ja jetzt auch keine berauschende Saison gespielt hat. Also der Pokal ist ja im Grunde der Erfolg dieser Saison für die, aber Platz 9.
Ja, genau.
Sie sind ja sogar hinter Werder Bremen gelandet.
Ja gut, aber das sind mehrere Vereine
dieses Jahr.
Also das ist jetzt mal nicht etwas, was unbedingt wehtut, hinter dem SVB zu landen. Das ist keine Schande mehr.
Ja. Also ich wollte jetzt auch nur ein bisschen sticheln, weißt du, ja. aber auf jeden Fall glaube ich, also es ist ein Potenzial, also es wäre natürlich ein absoluter Knaller, aber ich glaube, am Ende wird sich wahrscheinlich doch die Qualität durchsetzen, aber würde mich schon freuen, wenn die da irgendwie was reißen. Also für ausgeschlossen halte ich es nicht, weil es sind jetzt Zweitligist und es ist im Prinzip jetzt ein durchschnittlicher Mittelfeldplatz in der ersten Liga gegen einen aufstrebenden Zweitligisten.
Ja, ich denke mir, das wird tatsächlich, also wie du selber sagst, das wird nicht so klar. Also es wird kein 5-0 oder 6-0 für Stuttgart. Ich denke mir, das wird so ein 3-1. Also, dass da schon irgendwie Spannung drin war, aber am Ende ist es doch irgendwie relativ deutlich. Und ja, also die Sensation bleibt, glaube ich, auch da aus, oder? Da sind wir uns einig.
Sehr wahrscheinlich ja, aber wer weiß, who knows?
Schaffst du denn noch die Sensation, an mir vorbeizukommen und das Triple zu verhindern, Daniel? Nee.
Welches Triple?
Das
Scheiße.
Kick-Tipp-Runden-Triple.
Darauf müssen wir noch abwarten, aber ich sehe das schon kommen. Du hast schon gewonnen, glaube ich.
Nee, ich habe nur einen Punkt Vorsprung.
Ja, aber du hast ja die anderen zwei Gewinnspiele jetzt deutlich gewonnen. Also. Ja.
Ja, aber viel wichtiger ist da, passiert die Schmach oder kannst du es anwenden?
Ich glaube nicht.
Nee.
Nee.
Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich auch Erbarmen und Tipp auf Bielefeld. Mal gucken.
Du, aber wir können dann ja auf jeden Fall schon mal festhalten, nächste Saison sitzen wir beide dann beim Nordderby im Stadion und ich mit Selke Flock.
Ja, wenn man natürlich für dieses sehr begehrte Spiel Karten kriegt, ne? Das ist natürlich
Ja.
das Ding. Also
Du, ich werd mich
in
drum
den
kümmern.
früheren Jahren, als der HSV noch Bundesliga gespielt hat, da hatte ich selten Glück.
Aber ich bin, ja, ich versuche alles.
Wir versuchen alles.
Genau. So machen wir
Alles
das.
klar. So, dann haben wir jetzt erstmal alles Wichtige besprochen. Das Riesenfazit, freut euch drauf, kommt
Kommt
demnächst.
noch.
Wir halten euch auf allen gängigen Medien irgendwie am Laufen. Ansonsten einfach uns abonnieren bei Spotify, dann kriegt ihr automatisch die Benachrichtigung, wenn was passiert. Daniel, es war mir eine Freude diese Saison, so viel kann ich schon mal wieder sagen.
Ja.
Leider mit wahrscheinlich Negativrekord an Folgen.
Ja, aber
Aber wir
da.
müssen ja jetzt Besserung
Du.
geloben, denn das erste Mal Erstliga-Podcast.
So wird auch. Ich habe schon heute sinniert, wie unsere nächste Grafik aussehen wird. Und da wird auf jeden Fall draufstehen: der Erstliga-Podcast.
Ja, und damit verabschieden wir uns heute. Daniel, fahr das Band ab.
Und jetzt gibt es noch eine Paulaner Limo.
Geil, ich trinke die ganze Zeit schon eine. Die Paulaner Limo
Ich
Zitrone.
auch, die steht hier neben mir. Nee, das gibt's aber
Geil.
nicht. Das müssen wir noch mit reinnehmen. Das ist.
Geil. Ja, nice.
Ich
Nee,
schicke.
die habe ich die ganze Zeit schon hier während des Podcasts genüsslich
Ja,
geschnabuliert.
ich auch. Ich
Ja,
schicke dir
geil.
gerade das Bild hier.
Ja, warte, ich schicke sie auch.
Das muss eigentlich das Folgenbild sein. Die ist echt gut, ey. Die ist schön erfrischend.
Ja, die ist schön, schön auch säuerlich, ne? Also
Ja, nicht zu
die kann man gut
süß.
trinken.
Genau. Ja, läuft. Sehr
Wobei,
gut.
ich hatte die große sogar, ne? Du hast die 033er, ne?
Ich habe so einen Sechserpack, also so ein.
Ja.
Ja. 03er,
Aber das
ja.
ist ja egal. Hauptsache es schmeckt. Und die schmeckt richtig gut.
So
Die
sieht
war
das
sogar
aus.
noch im Kühlschrank. Die hat es im Kühlschrank geschafft. Die war richtig. Oh, die tat gut.
Ich finde ja die andere finde ich auch gut, die Orange, ne? Und Spezi ja sowieso, ist sowieso die geilste.
Für den Fall, dass wir das jetzt dann doch noch in den Podcast mit reinnehmen, es gibt natürlich noch zahlreiche andere Limos, das ist
Ja.
unbezahlte Werbung.
Ja.
Wer sich jetzt hier genötigt fühlt, Paulaner Limo zu trinken, ihr seid selber schuld.
So sieht das aus. Und damit noch einen schönen Tag.
Ciao, ciao.